Es soll in dieser Woche eine Einführung in den Epheserbrief sein oder anders formuliert Hilfen zum Studium dieses Schreibens. Heute Abend will ich eine Einleitung zu diesem Buch geben und dann am Schluss wollen wir uns mit den ersten zwei Versen befassen, die den Briefeingang bilden. Der ganze Abend wird also einführend sein in die Einführung dieses Briefes. Wir beginnen mit der Frage des Verfassers, die aber sehr schnell beantwortet werden kann. Übrigens will ich mich in diesen Tagen nicht mit großen sogenannten kritischen Fragen befassen. Dazu wäre ich nicht imstande und das wäre wohl auch nicht der Sinn der Sache. Wir glauben, dass die Heilige Schrift Gottes Wort ist, dass sie Heilige Schrift ist. Wir glauben, dass sie von Anfang bis Ende Gottes Wort ist. Wir glauben, dass der Epheserbrief zu diesem Wort Gottes gehört und dass es sich so verhält, wie es geschrieben steht. Wir wollen also nicht Fragen besprechen, die an der Schwelle zum Wort Gottes gestellt werden. Wir sind schon über die Schwelle getreten ins Haus des Wortes Gottes und leben bereits in diesem Haus und haben also grundsätzliche Fragen hinter uns gelassen. Und dennoch gibt es ein weiteres Kennenlernen auch des Epheserbriefes. Frage: Wer hat diesen Brief geschrieben? Wir glauben, dass der Apostel Paulus diesen Brief geschrieben hat. Nun kann man sagen, und man sagt es auch oft, dass der Name des Schreibers am Anfang des Briefes stehen würde. Das ist nicht immer der Fall. Ob der Eingang eines Briefes mit einem Namen dazu gedacht war, den Schreiber anzugeben, das möchte ich als Frage offen lassen. Ich bin davon abgekommen, vorauszusetzen, dass die Namen, die am Anfang stehen, notwendigerweise schon mit Autorschaft zu tun hätten. Notwendigerweise, sage ich. Denn bei einigen Briefen dürften wir nur einen Schreiber haben, aber wir haben mehrere Namen am Anfang. Das ist bei unserem Brief nicht der Fall, aber das ist bei einigen Briefen der Fall, zum Beispiel beim ersten Korintherbrief. Da stehen einige Namen. Da kann der Name Timotheus stehen, da kann der Name Sosthenes stehen. Sind das jetzt alles Mitschreibende dieses Briefes? Nur weil sie dort am Anfang stehen? Da kann Paulus sagen, Paulus, Timotheus, Sosthenes oder wie immer es auch steht. Ich denke nicht, dass das Paulus so sagen wollte. Aber dann erhebt sich die Frage, was ist dann der Sinn dieser Namen am Anfang? Ich glaube, der Sinn ist der Gruß. Diese lassen grüßen, ob nun einer dieser Namen ein Schreiber des Briefes ist, das muss man wohl auf anderem Wege herauskriegen. Normalerweise, wenn solche Namen da stehen, ist einer von ihnen höchstwahrscheinlich der Schreiber. Was ich aber sagen will, ist, dass es schwierig wird, wenn man das ohne weiteres annehmen will. Eben weil wir manchmal mehrere Schreiber haben, aber offensichtlich nur einen, nämlich Paulus. Wir müssen auch, es ist eine Hilfe, wenn wir wissen, wie Briefe früher aussahen. Sie hatten auch unter Umständen wie unsere Briefe ein Kuvert bzw. einen Umschlag irgendwelcher Art. Auf diesem Umschlag konnte dann die Adresse stehen, auch wie bei unseren Briefen. Aber das heißt nicht, dass dieses Material auf dem Briefumschlag schon gleich im Brief drin war, dass das sich miteinander deckte. Wenn also der Brief sofort mit einem Gruß anfängt, dann will das einfach sagen, diese lassen grüßen. Wer jetzt der wirkliche Schreiber ist, das muss jetzt aussortiert werden. Der Umschlag ist uns nicht erhalten geblieben, nur der Brief selbst. Manchmal wünschten wir uns, wir hätten auch den Umschlag noch. Das könnte hier und da vielleicht eine Hilfe sein. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen, wenn nicht in allen Fällen, wenn mehrere Namen schreiben, dürfte einer der Schreiber sein, der Autor. Besonders wenn der Name Paulus dort steht, dann nehmen wir normalerweise an, er ist der Schreiber, er ist auch der Ranghöchste in einer solchen Gruppe. Wir gehen also davon aus, dass der Apostel Paulus diesen Brief geschrieben haben und gehen offenbar nicht verkehrt, weil gerade auch in diesem Brief der Name des Paulus im Brief steht. So wissen wir also von dort her, dass Paulus nicht nur grüßen lässt über einen anderen, sondern er selbst der Autor dieses Briefes ist. Weiter. Die Anschrift. Mit der Anschrift des Briefes ist es nicht so einfach wie mit der Frage des Verfassers. Warum nicht? Wieso haben wir hier ein Problem? Steht doch ganz einfach in unserem Text an die Heiligen, die in Ephesus sind. Und dann ist von Gläubigen oder von Treuen die Rede. Wieso haben wir ein Problem? Das Problem ist folgendes. Wir, wenn Sie die Bibel dabei haben, können wir einige Stellen lesen. Zum Beispiel Kapitel 1, Vers 15. Achim, willst du einmal Kapitel 1, Vers 15 lesen?
Weshalb auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt.
Da sagt der Apostel, ich habe gehört von eurem Glauben und eurer Liebe. Übrigens sind das die zwei wesentlichsten Tugenden eines Gläubigen. Das sind die tragenden Tugenden, die Haupttugenden. Interessant ist, dass hier auch wie sonst wo, zum Beispiel im 1. Thessalonicher Brief, Paulus nach diesen Zweien Ausschau hält. Und nun heißt es, ich habe gehört von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe untereinander. Wenn jetzt der Brief nur an die Gemeinde in Ephesus ginge, dann ist das etwas seltsam, da er doch einige Jahre in Ephesus gewohnt und gelebt und gedient hatte und er diese Gemeinde sehr gut kannte und dort einige Male nachdem gewesen war. Wieso schreibt er denn, ich habe gehört, da gibt es Leute, die glauben an Jesus? Etwas scheint hier problematisch zu sein. Diese Distanz, dieser Abstand, dieses Ungenaue befremdet uns etwas. Wir fragen uns, warum spricht der Apostel Paulus so auf Abstand? Ich habe gehört, ihr glaubt. Ja, weiß er das denn nicht? Eine andere Stelle, Kapitel 3, da lese ich die Verse 1 bis 4. Kapitel 3, Vers 1. Deswegen ist es, dass ich, Paulus, gebundener Christi Jesu für euch, die ihr von den Völkern seid, wenn ihr nämlich von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört habt. Hatten sie denn nicht gehört? Kannten sie Paulus nicht? Paulus scheint hier eine Frage offen zu lassen. Es könnte sein, dass einige von euch das noch nicht gehört hätten. Also ich bin ein Apostel. Mit der Verwaltung der Gnade Gottes betraut, das sollen sie jetzt spätestens jetzt wissen, die mir für euch gegeben wurde, dass mir das Geheimnis in Enthüllung bekannt gemacht wurde, so wie ich zuvor in kurzen Zügen geschrieben habe, woran ihr merken wir uns, erst mit diesem Schreiben. Woran ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen könnt. Also wenn Sie diesen Brief bekommen, werden Sie merken, dass er fähig ist, die Wahrheit Gottes zu erkennen und auch auszulegen. Das klingt etwas fremd, wenn wir voraussetzen wollten, dass er einen Brief schreibt an eine Gemeinde, die er selbst ins Leben gerufen hatte und der er jahrelang gedient hatte und die er mehrere Male darauf noch besucht hatte, zu der er wohl zwischendurch auch Kontakt hatte durch verschiedene Besuche von einzelnen Menschen. Eine weitere Stelle haben wir am Schluss des Briefes. Dort lese ich Vers 23. Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Friede den Brüdern. Warum in der dritten Person? Wenn er diesen Brief an eine Gemeinde schreibt, warum sagt er nicht in der zweiten Person, ihr, euch, Friede euch und Liebe, wie er geschrieben hat im Allgemeinen in diesem Brief. Hier am Schluss, wo es wirklich gilt, nun persönliche Worte zu gebrauchen, zieht er sich scheinbar zurück und spricht in der dritten Person. Sie, die Brüder, jene. Warum? Das ist ein Problem. Und dadurch erhebt sich die Frage, mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Was denkt Paulus sich, wenn er diesen Brief schreibt? Mit wem denkt er, hat er es zu tun? Das ist die Frage, die uns hier kommt. Jetzt kommt noch ein weiteres hinzu. Wenn wir Vers 1 lesen, dann haben wir in unserem Text im zweiten Teil Folgendes. An die Heiligen, die in Ephesus sind. Nun haben wir nicht mehr den Brief, den Paulus damals schrieb. Wenn es Pergament war, ist es kaputt gegangen, es ist schlecht geworden oder es ist verloren gegangen. Wir haben es nicht mehr. Niemand hat es, man hat es nicht gefunden. Was wir haben, das sind Kopien von wahrscheinlich Kopien. Der Brief ist mehrere Male abgeschrieben worden. Und unsere ältesten Handschriften mögen zwar sehr alt sein, aber sie datieren nicht in die Zeit von Paulus. Wir haben nicht mehr jenen eigentlichen Brief. Nun ist auffallend, bei allen Handschriften, die wir nun haben, es gibt mehrere Kopien, in einigen Handschriften, Kopien von dem Brief von Paulus, fehlen zwei Wörter in Ephesus. Da liest man einfach den zweiten Teil von Vers 1 ohne diese zwei Wörter, ohne dieses Gefüge in Ephesus. Und das nimmt einen Wunder, warum sollte es Kopien geben, in dem die Anrede oder die Anschrift fehlen würde. Dazu kommt, nicht nur fehlt dieses Gefüge in einigen Handschriften, die man hat, sondern es gibt Schreiben von Christen aus sehr, sehr früher Zeit, aus frühester Zeit. Männer Gottes, die Schriften hinterlassen haben, die wir heute noch haben. Und diese Männer Gottes, diese ersten Väter oder frühen Väter der Christenheit, die gehen nicht zurück auf die apostolische Zeit, aber sie befanden sich unter den Christen in bald späterer Zeit. In diesen Kreisen liest man oder aus ihren Schriften erfährt man, dass ihre Bibeln, ihr Neues Testament, ihr Epheserbrief ebenfalls nicht diese zwei Wörter hat in Ephesus. Die Bibel, die die kennen, hat dieses Gefüge ebenfalls nicht. Dieses Gefüge fehlt in unseren Handschriften manchmal, die man heute noch hat. In unseren Bibeln haben wir es, aber das will ich gleich erklären, warum. Aber in den griechischen Handschriften, die man für die Bibelübersetzungen gebraucht, da fehlt es manchmal. Und wir haben Zeugnisse, dass aus sehr früher Zeit es Manuskripte gab, Handschriften, in denen dieses Gefüge fehlte. Das ist also ein weiteres, das unterstreicht dieses Problem. So viel zum Problem selbst. Jetzt will ich auf eine wahrscheinliche Lösung dieses Problems hinweisen. So tragisch ist es nun offenbar auch nicht. Ich will dazu einige Stellen lesen. Zuerst können Sie aufschlagen Kolosser Kapitel 4. Kolosser Kapitel 4. Dort wollen wir die Verse 15 und 16 lesen. Grüßt die Brüder in Laodikea, auch Nymphas und die Gemeinde in seinem Hause. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, das heißt der Brief, den er jetzt schreibt, den Kolosserbrief, wenn der Brief bei euch gelesen ist, sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodikea gelesen werde. Das heißt, stellt diesen Brief, den ich euch schicke, diesen Kolosserbrief, stellt ihn der Nachbargemeinde zur Verfügung. Kolosse war eine Stadt, die im Innern von Kleinasien lag, und zwar am Lykos-Fluss, glaube ich, so hieß er. Und in diesem Tal, Lykos-Tal, befanden sich in dieser Zeit einige christliche Gemeinden. Es war eine Gemeinde, vielleicht sogar zwei Gemeinden, wir wissen nicht genau, vielleicht zwei, denn Philemon wohnte in Kolosse oder in der Gegend, und in seinem Haus traf sich eine Gruppe von Christen, eine Gemeinde. Nun wissen wir nicht, ob das die Gemeinde in Kolosse ist oder ob das eine zweite ist. Denn wir müssen uns vorstellen, in jener Zeit hat nicht jeder ein Auto. Ich glaube, das wissen wir, ja. In jener Zeit gibt es noch keine Motorfahrzeuge und niemand hat ein Auto. Mit einem Auto kommt man schnell vorwärts. In jener Zeit hat man dieses Transportmittel nicht. In der längsten Zeit der Menschheitsgeschichte war das schnellste Transportmittel das Pferd. Bis dann es schnellere motorisierte Transportmittel gab. Das Pferd kann sehr schnell laufen, es gibt schnell laufende Pferde. Kamele können auch ganz schön vorwärts kommen. Aber die meiste Zeit ist man zu Fuß gegangen. Und Sie wissen, wie schnell man dann vorwärts kommt und wie lange es braucht, eine kurze Strecke zurückzulegen. Also, wenn die Ortschaft etwas größer ist, dann konnte es in jener Zeit wahrscheinlich schneller vorkommen, dass Christen sich in verschiedenen Ortsteilen trafen, sodass es in Kolosse, wenn die Christenzahl zunahm, bald aufgeteilt werden konnte in zwei Gruppen. Und so ist es wahrscheinlich und möglich, dass eine Gruppe sich bei Philemon traf und eine andere Gruppe sonst wo. Und die eigentliche Gemeinde in Kolosse möglicherweise sonst wo sich traf. Vielleicht wohnte Philemon auf dem Lande in der Nähe von Kolosse. Dann gab es eine Gemeinde in Laodikea. Das war einige Kilometer weiter. Und dann gab es wahrscheinlich in der Nähe von Laodikea noch eine Gemeinde im Hause eines Mannes namens Nymphas. In einigen Handschriften soll dieses eine Frau sein, Nympha, aber das sei nun dahingestellt. Dann gab es einige Kilometer weiter wie in einem Dreieck, noch eine Gemeinde, eine Gruppe von Christen in Hierapolis. Das heißt Tempelstadt. Möglicherweise gab es dort einen wichtigen Tempel. Dort hat es auch Christen. Und dann dürfte es möglicherweise noch sonst wo Christen gegeben haben, aber von diesen wissen wir. Von Christen im Hause des Philemon, von einer Gemeinde in Kolosse, von einer Gemeinde in Laodikea, einer in Hierapolis und einer im Haus des Nymphas. Also, jetzt bekommen die Leute in Kolosse einen Brief. Und diesen Brief sollen sie austauschen mit einem Brief aus Laodikea. Sie sollen also ihren Brief den Laodikeern zur Verfügung stellen. Und möglicherweise wird er dann die Runde im Tal gemacht haben, bis er dann wieder zurück nach Kolosse kam. Wenn der Brief bei euch gelesen ist, sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodikea gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodikea lest. Es sind jetzt zwei Briefe, die ankommen, und diese zwei sollen ausgetauscht werden. Was ist das für ein Brief, der nach Laodikea kommt? Den Brief, der nach Kolosse kommt, den kennen wir, den haben wir hier. Aber wir lesen in unserer Bibel nichts von einem Brief, der an die Laodikea geschrieben wäre. Der steht nicht in unserer Bibel. Da sagen einige, der sei verloren gegangen. Was ist es um diesen Brief aus Laodikea? Erstens, ich will hierzu einige Bemerkungen machen. Erstens, dieser Brief, den Paulus in Kolosser 4, Vers 16 am Schluss erwähnt, ist ein Brief aus Laodikea, also nicht notwendigerweise ein Brief an Laodikea. Das ist schon ein Unterschied. Paulus nennt diesen Brief nicht den Brief an die Laodikea, wie dieser Brief genannt wird, an die Kolosser oder wie an die Thessalonicher, sondern das ist ein Brief, wie Paulus sich formuliert, aus Laodikea. Natürlich kommt er dorthin, aber warum wird er so bezeichnet? Das ist eine interessante Frage. Er könnte an Laodikea geschrieben sein, es müsste nicht ausgeschlossen sein, aber er wird nie so genannt. Er heißt ein Brief aus Laodikea. Zweitens, Paulus findet es offenbar nicht nur für notwendig, zu sagen, wer diesen Brief, der aus Laodikea kommen wird, geschrieben hat. Also wird er wahrscheinlich der Verfasser sein. Das scheint hier selbstverständlich zu sein. So wie er den Kolosserbrief geschrieben hat, so sagt er zu den Kolossern, da ist noch ein Brief, den ich geschrieben habe, und der geht zunächst an die Laodikea, aber den dürft ihr auch lesen. Stellt euren Brief ihnen zur Verfügung und fragt sie bitte, erinnert sie daran, dass ihr auch jenen lesen möchtet. Und die können ihn dann euch aushändigen. Paulus findet es nicht für notwendig zu sagen, wer ihn schrieb. Also dürfen wir wohl annehmen, dass es auf der Hand liegt, dass er der Verfasser sei. Drittens, Paulus bestellt Grüße an laodikeische Christen über den Kolosserbrief. Das ist doch merkwürdig. Wenn die Laodikeer einen Brief bekommen, bevor sie den Brief aus Kolosse haben. Hier kommt ein Brief in Kolosse an, noch ein Brief von Paulus in Laodikea. Und Paulus sagt zu den kolossischen Christen, grüßt die Christen in Laodikea, die aber schon einen Brief haben. Was soll das? Das scheint doch sehr stark den Gedanken aufkommen zu lassen, dass der Brief, der aus Laodikea kommt, nicht speziell an diese Gemeinde gerichtet ist. Das könnte ein Brief sein, der allgemein ist, der für mehrere Leute ist. Der Brief an die Kolosser darf von den Laodikeern gelesen werden. So persönlich ist er auch nicht, Aber er ist doch eher für die Situation in Kolosse gemünzt. Dort scheint eine spezielle Situation zu sein. Aber Paulus dürfte wissen aus Erfahrung, er dürfte sich sagen, wenn es dort in Kolosse Probleme gibt, wegen Irrlehre, dann wartet diese Irrlehre nicht. Die geht weiter. Und wenn ihr nicht Halt geboten wird, dann kann dies wie ein Krebs im ganzen Tal um sich fressen. Das soll verhütet werden. Die Leute in Laodikea sollen auch diesen Brief aus Kolosse lesen und sollen also schon gewappnet sein gegen eine eventuelle Einwanderung einer solchen Irrlehre. Die Leute in Hierapolis wahrscheinlich auch und so weiter. Und die Leute im Haus des Nymphas, die werden auch gegrüßt und da ist auch eine Verbindung. Paulus bestellt also Grüße an Laodikea über den Kolosserbrief. Also dürfte der Laodikea-Brief nicht speziell an Laodikea gerichtet worden sein, sondern möglicherweise wahrscheinlich an Gemeinden überhaupt. Es wäre also ein wirklich allgemein gehaltener Brief, der gedacht ist nicht nur für Laodikea, sondern auch für Kolosser. Die Kolosser bekommen also zwei Briefe. Sie bekommen einen Brief, der persönlich für sie ist, und dann noch diesen allgemeinen Brief, der für Laodikea und für Kolosse gleichwohl ist. Beide dürfen Adressaten dieses Briefes sein. Viertens. Der Kolosserbrief erreicht nach Plan Kolosse vor dem Laodikea-Brief. Das heißt, es gibt zwei Briefe von Paulus. Von diesen zwei Briefen kommt einer zuerst in Kolosse an. Und das ist unser Kolosserbrief. Der kommt dort erst an. Der Laodikea-Brief, der kommt erst nach Laodikea und dann kommt er von dort nach Kolosse. Also der Kolosserbrief kommt in Kolosse an, bevor der Laodikea-Brief ankommt. Das heißt, wenn die Kolosser merken, da ist ein Brief, der ist nicht persönlich an die Laodikea gerichtet, der ist auch nicht persönlich an uns gerichtet, das ist einfach ein allgemeiner Brief. Aber Paulus hat uns persönlich geschrieben, dann dürften die sich sagen, ja, dies ist unser Brief von Paulus. Es kann ja sein, dass Paulus Ähnliches auch anderen Briefen anderen Christen schreibt, aber wir haben ja unseren Brief schon, ja. Also lasst die Laodikea ruhig und die anderen Christen den Brief lesen. Wir haben ja einen Brief. Nein, sagt Paulus, dort steht einiges drin, das auch ihr noch nicht habt, wenn ihr diesen Brief lest. Den sollt ihr auch lesen. Es ist nicht damit getan, dass ihr einen Brief von mir habt. Lasst es nicht dabei sich bewenden, sondern lasst den Brief auch zu euch kommen und lest ihn. Aha, die Kolosser wissen jetzt, da steht noch einiges, das nicht in unserem Brief steht. Und der ist auch für uns. Der ist nicht in erster Linie für die Laodikea, er ist aber auch für die Laodikea und er ist auch für uns. Offenbar ist also ein allgemeiner Brief. Paulus ordnet also an, lasst euch jenen Brief geben. Der ist also noch von zusätzlicher Information. Fünftens. Wenn Kolosser 4, Vers 16 von einem Austausch von allgemein gültigen Briefen spricht, dann müsste der Brief aus Laodikea auch erhalten sein. Das wäre zu erwarten. So wie der Kolosserbrief, wenn nicht noch eher als dieser. Was habe ich hier gesagt? Der Kolosserbrief richtet sich an eine Gemeinde in Kolosse. Aber dieser Brief ist nicht dort liegen geblieben und er ist nicht verkommen und verloren gegangen, nur weil er ein persönlicher Brief an die Kolosser war. Der Heilige Geist, Gott, hat es für gut gefunden, diesen persönlichen Brief an eine Gemeinde aufheben zu lassen. Er war schon zuerst, von Anfang an, nicht nur für die Kolosser, sondern auch für die Christen in Laodikea. Das heißt, die Christen, die diesen Brief zur Kenntnis zu nehmen hatten, die Christen waren mehr, die Zahl der Christen war größer als die Zahl der Christen in Kolosse. Das schon einmal. Und die Tatsache, dass dieser Brief aufgehoben worden ist, zeigt, dass er nicht nur von Interesse für Kolosse war, obwohl er ihre Situation ansprach, sondern er war schon von allgemeinem Interesse. Und dieser Brief ist dann von den ersten Christen für so wichtig gehalten worden, dass er allen Christen zugänglich gemacht worden ist und er ist dann aufgehoben worden in der Sammlung, die wir das Neue Testament nennen. Wenn schon dieser Brief, der ja eher persönlich war für eine Gemeinde, wenn schon der aufgehoben wurde, warum sollte nicht ein Brief von Paulus, der noch allgemeiner ist, noch größere Allgemeingültigkeit hat, warum sollte nicht der aufbewahrt geblieben sein, wenn auch nicht unter diesem Namen? Merken Sie, wohin wir steuern? Jetzt kommen wir zu dem anderen Brief. Wir haben uns jetzt mit einem Brief befasst, der so genannt der Laodikea-Brief heißt. Jetzt befassen wir uns mit dem sogenannten Epheser-Brief, mit dem Brief, den wir vor uns haben und der Epheser-Brief genannt wird. In Kapitel 6 lesen wir, Sie dürfen aufschlagen, jetzt die Verse 21 und 22. 21 und 22. Aber damit ihr um meine Angelegenheit wisst und was ich mache, wird euch Tychikus, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, mit allem bekannt machen, den ich eben deshalb zu euch geschickt habe, damit ihr erfahrt, wie es um uns steht, und er euren Herzen Zuspruch gebe. Tychikus ist offensichtlich der Träger des Briefes. Er kommt nicht über die Post an, sondern Tychikus ist offenbar von Paulus gekommen mit diesem Brief und bringt ihn, liefert ihn persönlich in Kolosse an. Möglicherweise liest er ihn sogar in der Gemeindeversammlung. Und soll dann auch zusätzlich von Paulus berichten, wie es dort geht, im Gefängnis und unter den Christen. Und er soll auch dann erfahren, wie es in Kolosse steht und soll dann Bericht wieder zurück nach Paulus bringen. Das scheint der Fall zu sein. Jetzt lesen wir etwas Ähnliches im Kolosserbrief. Kolosser 4, Verse 7 und 8. Über alles, das mich angeht, wird Tychikus euch in Kenntnis setzen. Er ist ein geliebter Bruder und treuer Diener und Mitsklavendiener im Herrn, den ich eben deshalb zu euch geschickt habe, das klingt ja sehr ähnlich wie im Epheserbrief, nicht? Damit er eure Umstände erfahre und euren Herzen zuspreche. Das heißt, dazu dienen, dass ihr aufgerichtet werdet. Tychikus scheint also der Briefträger in beiden Fällen zu sein. Er scheint den Brief von Paulus nach Kolosse gebracht zu haben und er scheint den Brief, den wir den Epheserbrief nennen, ebenfalls abgeliefert zu haben. Zurück zum Eingang des sogenannten Epheserbriefes. Epheser Kapitel 1. Obwohl das Gefüge in Ephesus aus frühester Zeit zu fehlen scheint, in den damaligen Manuskripten oder Handschriften, hat es dennoch, und das ist wieder das scheinbar Widersprüchige, ich habe Ihnen erklärt, dass aus sehr früherer Zeit es Zeugnisse gibt, dass dieses Gefüge in Ephesus in den Briefen damals fehlte. Aber paradoxerweise gibt es andererseits eine hartnäckige, feste Tradition, nach der Ephesus dennoch die Adresse des Schreibens gewesen sei. Mit anderen Worten, und das heißt, jemand muss offenbar den Umschlag gekannt haben. Und auf diesem Umschlag stand an Ephesus oder an die Epheser. Und das hat sich rumgesprochen. Und so wusste man in sehr früher Zeit, dieser Brief, den wir den Epheserbrief nennen, der gelangte nach Ephesus. Was dürfte hier alles geschehen sein? Tragen wir jetzt zusammen. Ziehen wir die Fäden hier einmal zusammen. Was dürfte jetzt das Bild sein, das Fazit? Ephesus war eine führende Stadt. Sie war die Hauptstadt einer römischen Provinz. Die römische Provinz hieß Asien. Es gibt drei Asien. Es gibt aus der Geschichte jener Zeit eine kleine Provinz, von der Ephesus die Hauptstadt war, und diese hieß Asien. Dort begann wahrscheinlich dieser Begriff seine Geschichte. Dann gibt es das ganze Hinterland, der größere Teil der heutigen Türkei. Und auf unseren Karten, biblischen Karten, heißt dieses ganze Hinterland, dieses ganze Gebiet Kleinasien. Es ist größer als die Provinz Asien, bei vielen größer, aber es ist nicht so groß wie ein drittes Asien, das auch wir kennen als Kontinent. Und zwar ist es der größte auf dem Planeten. Also das sind die drei Asien. Das letzte Asien, davon lesen wir wohl nicht in der Bibel, aber vom ersten lesen wir und das zweite kennen wir auch, vielleicht nicht unter diesem Namen. Ephesus ist eine bedeutende Stadt in dieser Provinz, eine führende Stadt. Sie war auch eine sehr schöne Stadt, obwohl vielleicht nicht die schönste, aber sie war eine sehr bedeutungsvolle Stadt. Wir haben jetzt ein interessantes Beispiel, das wir uns anschauen könnten. Die meisten von uns, wenn nicht alle, kennen wahrscheinlich die Kapitel 2 und 3 des letzten Buches der Bibel, der Offenbarung des Johannes. Und dort haben wir sieben Briefe. Wer die damalige Landkarte und die damaligen Straßen kennt und die damaligen Postverhältnisse, der kann uns mitteilen, dass ein Postbote genau die Strecke in dieser Folge zurücklegte, wie die Reihenfolge der sieben Ortschaften genannt wird in Offenbarung 2 und 3. Die Briefzahl der sieben Sendschreiben beginnt mit Ephesus, nicht wahr? Der erste Brief, den haben wir am Anfang von Kapitel 2 der Offenbarung. Das ist der erste der sieben. Also, Jesus befiehlt Johannes, den ersten Brief an die Christen in dieser Hauptstadt zu schreiben. Der Briefträger, die Briefe sollen ja geschickt werden an diese Gemeinde. Und zwar an den Vorsitzenden wahrscheinlich der Ältestenschaft. Der wird der Bote genannt, nicht Engel. Das griechische Wort hat kein Wort für Engel. Es kennt nur das Wort Bote. Aber da himmlische Boten auch Boten sind, bekommen sie auch diesen Namen, Angelos. Das ist das Wort, von dem wir unser Wort Engel haben, aber unser Wort Engel ist ein besonderes Wort für bestimmte Art von Boten. Aber das Wort selbst, das griechische Wort, bedeutet einfach Bote. Und in Offenbarung 2 und 3 haben wir wahrscheinlich den Ersten in der Ältestenschaft, der die Post bekommt und der dann verantwortlich ist für um das Nötige dann dementsprechend zu besorgen. Der Postbote, wenn er diesen Brief an die Boten der Gemeinde abliefert, kommt also zuerst nach Ephesus. Dann läuft der Postbote der damaligen Zeit nach Smyrna, das ist nördlich. Und dann geht es nach Pergamos, etwas weiter. Und dann geht es vom Norden wieder zurück in den Süden, aber weiter inland. Thyatira und so weiter, Sardis. Bis man nach Laodikea kommt, das ist ganz im Inland, im Lykostal, über die Berge hinaus. Jetzt sind wir wieder im Tal. Laodikea ist die letzte Stadt in diesem Kreis oder in dieser Liste. Könnte es sein, dass dieser Brief, den die Kolosser sich zusätzlich aus Laodikea kommen lassen sollen, dass dieser Brief auch diese Runde machte? Zuerst nach Ephesus kam und dann nach Smyrna und so weiter, bis er schließlich auch nach Laodikea kam. Aber da Kolosse nicht sehr weit von Laodikea ist, sagt Paulus, lasst euch den kommen. Den haben die Epheser schon, das sagt er nicht, aber das könnt ihr gesagt haben vielleicht, aber ihr sollt ihn auch noch lesen. Das wäre dann gleichsam eine zusätzliche Gemeinde. Das könnte sein. Der Brief könnte wirklich ein Brief an die Epheser sein, aber nicht nur für die Epheser, sondern für viele Gemeinden in diesem Raum. Bedenken wir, dass als Paulus in Ephesus evangelisierte, er einige Jahre dort blieb, er fing an in einer Synagoge und hat dort unter Juden evangelisiert. Da wurde es dann unmöglich, weil die sich dagegen mit der Zeit dagegen erhoben. Und dann hat er die Leute, die sich schon bekehrt hatten, die hat er dann da weggenommen und hat sie betreut im Saal einer Schule, die einem gewissen Tyrannus gehörte. Das war kein Tyrann wahrscheinlich, aber so hieß er. Und dort in dieser Schule, möglicherweise ein Weiterbildungsinstitut oder ein Vorlesungsinstitut, ein Haus, das für Vorlesungen zugänglich gemacht war, zur Verfügung gestellt wurde. Dort hat er die Möglichkeit erhalten, weiter zu verkünden, möglicherweise über die Mittagszeit, wann die Arbeiter dann frei hatten, für eine längere Zeit und dann in die Versammlungen kommen konnten. Nun steht geschrieben, als er hier die Gläubigen betreute, und andere kamen noch weiter hinzu und hörten, dass Menschen sich wiederbekehrt haben und dass die Kunde dann weiterging. Paulus blieb in Ephesus und hat in dieser Schule verkündet. Wir wissen nicht, wie oft, vielleicht jeden Tag, vielleicht einige Mal in der Woche, vielleicht nur einmal in der Woche, wir wissen es nicht, wie lange das so, wie der Turnus war und wie das ging. Auf jeden Fall steht geschrieben, dass mit der Zeit überall in dieser Provinz, dieser römischen Provinz Asien, Menschen das Evangelium hörten. Ephesus war eine Hauptstadt. Zu einer Hauptstadt kommen Leute vom Inland, aus der Provinz. Es gehen Regierungsbeamte, vielleicht von dieser Hauptstadt, in die Region. Es gehen Geschäftsleute hin und her. Allerlei Leute reisen nach und von Ephesus. Es ist also ein reicher Verkehr da gewesen. Und solche, die sich bekehrt haben, haben zu anderen gesagt, bis dann das Feuer des Evangeliums überall in der Provinz sich verbreitet hat. Das heißt, das Evangelium, das sich dort verbreitet hat, steht im Zeichen der Evangelisierung in Ephesus. So ist Ephesus gleichsam das Aushängeschild für das Evangelium in dieser ganzen Gegend. Der überlieferte griechische Text, der vielleicht noch immer noch der bessere ist, heute hat man verschiedene Manuskripte, aber der traditionelle überlieferte Text trägt dieses Gefüge in Ephesus. Dieser griechische Text hat dieses Gefüge. Offenbar zu Recht. Das heißt, der Brief ging nach Ephesus, aber er ging offensichtlich nicht nur nach Ephesus. Und wenn wir diese Geschichte uns vor Augen führen, dann fällt es uns jetzt etwas leichter, Kapitel 1, Vers 15 zu verstehen, Kapitel 3, 1 bis 4 und Kapitel 6, Vers 23. Denn Paulus kennt zwar die Christen in Ephesus, aber er kennt lange nicht alle Christen, die sich bekehrt hatten, während er dort evangelisiert hatte. Und inzwischen werden sich viel mehr noch bekehrt haben, sodass diese indirekte Rede am Platz ist. Er schreibt an Christen, die er gar nicht alle gekannt hat. Er kennt auch nicht die Gemeinde in Kolosse, er sagt es auch. Ich habe euch nicht persönlich gesehen, den Philemon, den kannte er. Und den Onesimus, der hatte sich ja bei ihm bekehrt und den schickt er dann zurück nach Kolosse. Den kennt er auch, aber sonst kennt er vielleicht wenige. Sodass diese indirekte Rede am Platz ist. Der Epheserbrief scheint also ein Brief zu sein für eine ganze Menge von Christen in Kleinasien, besser noch in der Provinz Asien und etwas darüber hinaus. Denn Laodikea lag wohl schon in einer anderen Provinz, aber da durfte doch Verkehr gewesen sein mit Ephesus, zumal es auf der Poststraße lag. Noch etwas mehr zur geografischen Lage und Geschichte von Ephesus selbst, aber da das Hinterland mit dieser Geschichte verflochten ist, lohnt es sich, gerade sich noch ein bisschen mehr mit Ephesus zu befassen. Ephesus selbst ist eine interessante Stadt jener Zeit. Heute ist sie einfach Ruinen, hier und da vielleicht noch eine Hütte oder ein Zelt von einem Nomaden. Aber die Stadt ist untergegangen. Der Leuchter ist tatsächlich gestürzt worden, wie gedroht in Offenbarung Kapitel 2. Die Gemeinde hat versagt. Das ist sehr traurig. Vielleicht fand sie vorübergehend zur Buße, aber auf die Dauer ist ein Schaden eingetreten und das ist furchtbar. Aber in jener Zeit war die Stadt, die weltliche Stadt, eine sehr blühende Stadt. Hauptsächlich lebte man offenbar von einem Tempel, dem man Tempel für die Göttin Artemis, die auch Diana genannt wird, zu auf Lateinisch. Aber Artemis im Griechischen wahrscheinlich. Diese Göttin war sehr berühmt und sie wurde von sehr vielen verehrt. Und die Stadt Ephesus lebte praktisch vom Touristenverkehr, vom religiösen Touristenverkehr in Verbindung mit diesem Tempel. Und dann natürlich auch von den Römern, die dort stationiert waren und vom Amt und so weiter. Man erzählt uns in einem Schreiben über alte Philosophiegeschichte, da heißt es in einem Werk von Ephesus, ihr weltberühmtes Artemis-Heiligtum, das heißt das Heiligtum der Diana, ihr weltberühmtes Artemis-Heiligtum war ein Wahrzeichen der Kreuzung orientalischer und griechischer Kultur. Wer eine Bibel hat mit einer Landkarte von Kleinasien, der kann das schnell nachschauen, wer nicht, ich kann das versuchen hier in der Luft zu zeichnen. Moment mal, Sie. Ja. Für Sie ist Kleinasien hier also, ist etwas rund und dann so. Und hier geht es dann weiter nach Italien, Griechenland, Italien, stand später auf der anderen Seite. Ephesus ist hier an der Küste. Dann kommt das Meer. Ephesus liegt an der Grenze zwischen zwei Kontinenten. Auf der anderen Seite dieses Meeres, das mit Ephesus beginnt, westlich von Ephesus ist Meer. Und auf der anderen Seite dieses Meeres ist Europa, Griechenland. Griechenland ist Europa. Mit Ephesus beginnt Asien. Also kann man einen senkrechten Strich ziehen durch Ephesus, beziehungsweise ein bisschen westen von Ephesus, durch das Meer. Und auf der einen Seite, zu ihrer Rechten, haben sie Asien und zu ihrer Linken haben sie Europa. Ephesus liegt auf der Grenze. Grenzstädte haben es in sich. Grenzstädte sind oft von gemischter Kultur. Kommen Sie nach Basel, dann spricht man fast alemannisch. Ja. Die Alemannen auf der deutschen Seite, die können die Basler gut verstehen, die Basler können die Alemannen gut verstehen. Alemannen gut verstehen auf der deutschen Seite. Konstanz und so weiter, das sind Grenzstädte, das sind gemischte Kulturen, das ist klar. Nun haben wir es aber nicht nur mit einer Stadt zu tun, die an der Grenze zwischen zwei Ländern innerhalb eines Kontinents liegt, sondern wir haben es mit einer Stadt zu tun, die auf der Grenze zwischen zwei Kontinenten liegt. Hier begegnen sich, und vielleicht kollidieren sie auch, hier begegnen sich zwei grundsätzlich Kulturen. Hier begegnen sich gleichsam zwei Welten. Die asiatische Welt, die gelangt nach Ephesus, und die europäische Welt vom Griechenland und dann von weiter her noch von Rom gelangt hierher. Zwei Welten begegnen sich. Das heißt, Ost und West trifft sich in Ephesus. Und die Religionen von Ost und West treffen sich in Ephesus. Jetzt ziehen wir eine weitere Linie. Nicht eine senkrechte jetzt, sondern eine waagerechte. Aus dem Innern von Asien. Wisst ihr, wo Abraham herkam? Aus Ur in Chaldea? Ja? Dort von Irak, wo er an der Grenze zu Persien, zu Iran, ja? Dort im Innern von Asien, dann kommen die Berge und dann geht es schon ins Inland und wenn sie dann weitergehen, kommen sie dann später nach Indien, wo Alexander auch hinkam, Alexander der Große. Also aus dem Innern von Asien geht eine Handelsstraße, eine sehr alte Handelsstraße. Dort, wo Abraham gereist ist, von Ur in Chaldäa, etwas nordwestlich über Haran, 1. Mose 12, ja, 13, 12, ja. Dort zieht er und dann geht es über Damaskus in Syrien und dann geht es runter. Sie können dann, die Straße trennt sich, sie können dann durch Israel, das Land Israel, früher Kanaan, durch dieses Land reisen. Diese Straße sind wir im vorigen Jahre gefahren. Das war die Hauptstraße, die Hauptverkehrsstraße zwischen innerem Asien und Ägypten. Die führte dorthin, sodass Israel gleichsam zwischen, so eine Pufferzone war, zwischen den großen Nationen. Aber die andere Straße geht von Damaskus geradeaus, praktisch, ich meine, in allgemeine Richtung. Die geht dann durch das Innere von Kleinasien Richtung Ephesus. Von Ephesus geht es per Schiff weiter nach Korinth, den Isthmus, so eine Halbinsel. Dort können sie überqueren, dann geht es weiter nach Italien. Das ist die große Handelsstraße jener Weltzeit. Ephesus liegt auf dieser Straße. Ephesus und Smyrna genießen dieses. Also, Ephesus und die ganze Gegend liegt in einer gemischten Kultur, sodass die ganze Gegend eine gewisse Bedeutung bekommt. Ephesus war zudem eine Hafenstadt, ein bedeutendes Handelszentrum jener Zeit. Die begleitenden Erscheinungen einer Hafenstadt und Geschäftsstadt dürften nicht ausgeblieben sein, Unmoral und so weiter. Lesen wir Epheser Kapitel 4 und 5, dann merken wir, dass Paulus sehr konkret gewisse Sünden anspricht, die dort wahrscheinlich zu Hause waren. Typische Situation einer sündhaften Großstadt dürften wir in Ephesus gehabt haben. In diese Stadt kommt das Evangelium. Was ist die Geschichte dieses Evangeliums? Nun, in der Apostelgeschichte 16 beginnt diese Geschichte. In der Apostelgeschichte 16 kommt Paulus mit einem Schreiben von Jerusalem, das in Kapitel 15 verfasst war, besucht einige Gemeinden, die schon entstanden waren, und will jetzt weiter gegen Westen gehen. Und wenn Sie die Karte noch vor Augen haben von Kleinasien, müssen Sie sich einmal vorstellen, es geht durch das Innere, wo Paulus auf der ersten Welt, auf seiner ersten Missionsreise gewesen war. Jetzt geht es durch Pisidien weiter in den Westen hinein. Und dann heißt es, der Heilige Geist ließ es nicht zu, weiterzureisen. Ja, was heißt weiterzureisen? Wo wollte er hin? Paulus will so viele Menschen erreichen wie möglich. Und wo findet er bessere Möglichkeiten, viele Menschen zu erreichen als in Ephesus? In einer Stadt, die eine Verbindung hat, die verzahnt ist mit einem ganzen Hinterland, ja, mit einem ganzen Kontinent, nicht nur mit einem Kontinent, die eine Schlüsselposition in der ganzen Welt spielt. Ephesus, eine der bedeutendsten Weltstädte jener Zeit. Er scheint dorthin zu drängen. Und dann sagt der Heilige Geist, nein. Den allgemeinen Plan hat Paulus und den darf er haben, weil er den grundsätzlichen Auftrag hat. Aber er lässt sich auch führen vom Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist nein sagt, gut. Jetzt versucht er es, jetzt geht er Richtung Norden. Und er stößt vor und mit einmal sagt der Heilige Geist, nein. Ja, was jetzt? Ich versuche es jetzt mal wieder nach Westen. Dann geht er nach Westen und kommt nach Troas. Und in Troas begegnet ihm Gott. Und sagt, Makedonien, Europa, da ist der Ruf. Und dann geht es gen Norden. Und dann verkündet er das Evangelium in Philippi, in Thessalonich, in Beröa, in Athen, in Korinth. Und dann will er nach Jerusalem. Aber auf der Reise nach Jerusalem geht es über Kenkrea und dann nach Ephesus. Endlich ist er dort, wo er sein wollte. Aber er kann nicht zu lange bleiben, denn er möchte in Jerusalem sein. Er verkündet das Evangelium in der Synagoge. Seine treuen Mitarbeiter Aquila und Priscilla, die lässt er in Ephesus. Die hatte er in Korinth wohl kennengelernt. Die lässt er jetzt nach Ephesus. Und die sind Zeugen für den Herrn Jesus jetzt dort. Und die wohnen jetzt dort und möglicherweise haben sie keine Kinder und können ihre ganze Zeit einsetzen. Vielleicht deshalb Priscilla so oft genannt wird, weil sie mehr Zeit hatte für die Arbeit des Evangeliums. Das heißt nicht, dass sie das Wort führte. Aber jetzt sind sie da und Paulus zieht weiter. Also ist er, das ist Kapitel 18, ist er in Ephesus gewesen und er geht weiter. Während Paulus weg ist, kommt ein anderer Bote namens Apollos, Ende Kapitel 18, nach Ephesus. Priscilla und Aquila hören ihn und helfen ihm geistlich zu besserer Erkenntnis. Sie können ihm helfen, das Evangelium, das Paulus verkündet, zu verstehen. Dann in Kapitel 19 lesen wir, dass Paulus wieder diese Strecke im Inneren von Kleinasien zurücklegt und zielt jetzt bald nach Ephesus. Jetzt geht's schneller. Jetzt sagt der Heilige Geist, freie Bahn. Ja? Er war schon Ephesus und jetzt kommt er schnell nach Ephesus. Und Anfang von Kapitel 19 haben wir, ist er schon da. Und was jetzt? Jetzt trifft er sich mit den Juden. Er macht Hausbesuche, das er davon erzählt, er im nächsten Kapitel. Von Haus zu Haus. Da trifft er etwa 12 Männer, die waren offenbar noch nicht in der Synagoge, wo Priscilla und Aquila waren und wo er selbst verkündet hatte. Und dann haben wir die kleine Geschichte da in den ersten 6-7 Versen. Aber dann verkündet er weiter in der Synagoge und dort wird er dann rausgeschmissen praktisch. Und dann geht er in die Schule von Tyrannus und verkündet dort weiter und so geht das Evangelium weiter. Und Paulus muss dann weiterziehen, weil dieser Tumult wegen Demetrius aufkommt und dann muss er wieder weiterziehen. er darf dann noch einmal Kontakt haben, persönlichen Kontakt mit Ephesern, aber auf der Insel Miletus. Er lässt die Ältesten rufen, das haben wir dann Kapitel 20, und ihnen hält er dann diese rührende Rede, die wir dort aufgezeichnet haben von Lukas. Er nimmt dann den rührenden Abschnitt, von dem wir am Schluss des Kapitels lesen, und sagt ihnen schon, es durfte das letzte Mal sein, dass er sie sehen würde. Und dann schreibt er ihnen diesen Brief. Von wo? Nun, das ist wieder eine Frage. Von wo? Es heißt im Epheserbrief, er sei ein Gefangener, sagte wohl zweimal oder dreimal vielleicht sogar. Ich bin ein Gefangener. Nun ist er ein Gefangener, sagt er, euretwegen. Kapitel 3, Vers 1. Ein Gefangener für euch. Nicht ein Gefangener Roms, obwohl er ein Gefangener Roms ist. Aber er sagt, das hat nicht Rom gemacht in erster Linie. Das hat Gott so geführt. Das kann er aus der Hand Gottes nehmen. Aber er sagt, für euch. Interessant. Von wo schreibt er? Nun, das ist auch eine Frage. Wenn er ein Gefangener ist, dann muss er irgendwo im Gefängnis sein. Und zwei Möglichkeiten gibt es. Wir wissen, dass Paulus einmal gefangen war in Caesarea, einige Jahre. Und er war auch ein Gefangener in Rom. Das sind die zwei Stellen. Aus welchen dieser zwei Gefangenschaften schreibt er? Es gibt einige sehr fleißige Bibelforscher, nicht Jehovas Zeugen, sondern wirklich Forscher der Heiligen Schrift, die der Überzeugung sind, Paulus hätte aus Caesarea geschrieben. Andere sagen, er hätte aus Rom geschrieben. Von diesen beiden Orten ist Caesarea wohl der unwahrscheinlichere. Denn Onesimus, der Kolosserbrief und der Epheserbrief und der Philipperbrief und der Philemonbrief, diese vier Briefe, sind etwa zur selben Zeit geschrieben worden. Besonders der Kolosser- und Epheserbrief, vielleicht einen Abstand der anderen zweien. Aber auf jeden Fall, und auf jeden Fall, diese zwei scheinen zur selben Zeit geschrieben worden zu sein. Also aus demselben Ort. Nun hat aber, aus dem Philemonbrief ergeht, dass Onesimus sich bekehrt hat, wo Paulus gefangen ist. Onesimus ist aber aus Kolosse geflohen mit Geld. Und irgendwo hingelaufen, wo Paulus gefangen ist. Und irgendwie sind die zwei zusammengekommen und Paulus hat ihn zum Herrn geführt. Ist Onesimus etwa nach Caesarea geflohen? Von Kolosse? Östlich? Was will Onesimus in Israel? Als weglaufender Sklave. In Rom könnte er eventuell besser untertauchen. Das ist eine Weltstadt. Aber nun Caesarea vielleicht auch. Caesarea passt weniger zu den ganzen Angaben, sodass wir schon die traditionelle Verfassungsgegend von Rom annehmen. Das heißt, dass Paulus wahrscheinlich aus Rom schrieb. Nun schreibt er, er sei ein Gefangener wegen der Leute in Ephesus. Und das Verhältnis sich wahrscheinlich so. Als Paulus dann nach Jerusalem kam, auf eine seiner Reisen, dann nachdem er diese Rede gehalten hatte vor den ephesischen Ältesten, Kapitel 20, dann geht er weiter nach Israel, nach Jerusalem. Und in Jerusalem hat er Anlass, in die Gegend des Tempels zu gehen. Der Tempel war ein großes Areal und er war in einem dieser Höfe vom Tempel und dort, heißt es, sahen ihn Juden aus Asien, das heißt aus der Provinz Asien, entweder aus Ephesus oder aus dem Hinterland von Ephesus. Die haben Paulus gekannt und die sehen ihn dort und die wissen, was er für eine Botschaft bringt. Die sind jetzt hier in Jerusalem. Aber sie erkennen diesen Missionaren, einen Juden, der für sie eine falsche Botschaft bringt, gegen das Gesetz Israels. Und jetzt rufen sie aus, da ist er. Und dann kommt sofort ein Auflauf, ein Zusammenlauf. Und sie hätten ihn getötet, wenn nicht das Militär, das gleich nebenan war, eingegriffen hätte. Aber dann haben die ihn gefangen genommen. Denn zunächst meinte der Offizier, dies sei ein Aufrührischer. Aber er musste dann feststellen, zu seinem Leidwesen, dass es ein römischer Bürger war. Aber jetzt ist er schon gefangen. Was soll er jetzt? Ja, jetzt mussten sie durch diese ganze Prozedur, von der wir dann in der Apostelgeschichte lesen, und Paulus sieht sich dann genötigt, sich auf den Kaiser zu berufen. Das alles gebraucht Gott, sodass er per Schiff dann, Kapitel 27 der Apostelgeschichte, nach Rom gebracht wird. Und aus Rom schreibt er, ich bin ein Gefangener euretwegen. Nicht nur ihretwegen, aber Juden hatten ihn in Ephesus erlebt. Das heißt, Paulus kann sagen, weil ich treu war und euch das Evangelium brachte, haben meine Volksgenossen aus Hass es so weit gebracht, dass ich jetzt ein Gefangener bin. Aber das alles weiß er aus Gottes Führung. Ja. Nun, ich merke, ich habe mehr Zeit gebraucht, als ich vorhatte. Aber wissen Sie, ich fühlte mich so wohl unter Ihnen, dass ich einfach ins Plaudern kam. Und die ersten zwei Verse müssen wir jetzt doch aufheben für morgen. Aber Sie merken schon, es bleibt bei einer Einführung. Aber ich hoffe dass wir wenigstens einige Fortschritte machen können und so einige Anstöße geben können für das Studium dieses Briefes.